Unsere nächste Referentin, die Frau Mosa Maria, an das Rednerpult. Sie ist für mich ein wunderbares Phänomen. Und zwar, ganz abgesehen von diesen vielen Dingen, die sie in ihrem Leben schon gemacht hat, sie ist ausgebildete Kindergartenpädagogin. Sie hat ihre Kinder großgezogen. Sie pflegt ihre Schwiegereltern. Also, ganz abgesehen von all diesen Dingen, bringt es zu Wege, ein Haus, einen Haushalt zu leiten, in dem 4 Generationen miteinander friedlich und in Harmonie auskommen. Und ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit ein Applaus wert.
Ich möchte jetzt gern den Lebensbogen vom Anfang hinspannen bis zum Lebensende. Ich bin hierher eingeladen worden, um Ihnen von meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Hospizbegleiterin zu erzählen. Ich arbeite seit 10 Jahren ehrenamtlich in der Hospizbewegung und ich bin hauptamtlich in der Hauskrankenpflege in der Weststeiermark tätig. Dabei, bei dem Vortrag heute, möchte ich Ihnen gerne den Hospizverein Steiermark vorstellen, der sich besonders um die Menschen in ihrer letzten Lebensphase bemüht. Aus Erfahrung weiß ich, dass während des Vortrags sich immer wieder Fragen ergeben. Ich möchte Sie einfach einladen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen da jetzt was dazu fragen, machen Sie sich bemerkbar, fragen Sie mich einfach. Ich bin aber auch gern im Nachhinein, stehe ich Ihnen zur Verfügung für eventuelle Fragen. Was ist nun Hospizarbeit? Es geht um Lebensbegleitung zuletzt. Und zwar im Mittelpunkt stehen schwerkranke und sterbende Menschen, deren Angehörige mit all ihren Bedürfnissen und Nöten. Aber Hospiz hat deswegen nicht ausschließlich nur mit dem Sterbeprozess des Patienten zu tun, sondern mit verschiedenen Erscheinungsformen, die der Tod in unser Leben bringt. Zum Beispiel, wenn Angehörige ein Familienmitglied bis zum Tod pflegen wollen, aber im Berufsleben stehen, dann brauchen sie besondere Unterstützung. Eine davon ist die Familienhospizkarenz. Oder wenn jemand in gesunden Tagen Sorge hat, dass seine Wünsche bezüglich seiner letzten Lebenszeit nicht respektiert wird, weil er zum Beispiel nicht mehr sprechen kann. Ich bin so unruhig beim Sprechen, gell? Dass jemand zum Beispiel nicht sagen kann, dass er nicht mehr an lebensverlängernde Maßnahmen angeschlossen werden möchte, dann ist es gut, eine Patientenverfügung zu machen. Zum Beispiel kommt es sehr oft vor, dass Menschen sagen, sie möchten keine BEG-Sonde gesetzt bekommen. Wo genau dann das drinnen stehen kann. Wenn Sie wollen, können wir später noch genauer über die Patientenverfügung sprechen. Oder ein weiteres Angebot ist die Plattform, wenn Lebensanfang und Lebensende zusammenfallen. Da geht es darum, dass Babys während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder nach der Geburt verstorben sind. Die Frauen sind früher, ich denke mir, viele wissen das von Ihnen, die sind genauso auf den Geburtenstationen gelegen wie die Frauen, die ihre gesunden Babys auf die Welt gebracht haben. Und da ist ganz viel Trauer in dieser Zeit. Ich habe vor einiger Zeit eine Trauergruppe gegründet bei uns in St. Stephan. Und da kommen Menschen, die einen plötzlichen Tod ihres Mannes zum Beispiel betrauern. Und in dieser Trauerphase um den Mann kommt dann auch, vor 20 Jahren habe ich eine Fehlgeburt gehabt. Wo ist dieses Kind hingekommen? Da schwingt es mit. Egal, was man sonst betrauert, das schwingt mit. Und ich schließe mich da ganz und gar der Vorrednerin an, die gesagt hat, das kommt, früher oder später holt einen das ein, wenn man ein Kind zu betrauern hat. Ein weiteres Angebot ist schließlich, wenn man jemanden verloren hat, zum Beispiel eine Trauergruppe. Wenn es jetzt aber um die letzte Lebenszeit eines Menschen geht, dann setzt die Hospizbewegung alles daran, ihre Grundprinzipien geltend zu machen. Die da sind: menschliche Zuwendung für Schwerstkranke und Sterbende, menschliche Zuwendung für Angehörige und ihren Bezugspersonen. Was ist jetzt diese menschliche Zuwendung? Das ist, in erster Linie sind das Gespräche. Hospizbegleiter sind Menschen, die eine spezielle Ausbildung gemacht haben, eine Kommunikationsausbildung, die sich persönlich selbst mit ihrem eigenen Lebensende auseinandergesetzt haben, denn darum geht es in erster Linie. Wenn ich weiß, was macht mir Angst im Zusammenhang mit meinem Tod, dann kann ich auch daran gehen, den anderen beizustehen in seinen Ängsten, in seiner Situation. Alles, was der Hospizbegleiter in dieser Aufgabe erfährt, unterliegt selbstverständlich der Schweigepflicht. Und, soviel ich weiß, ist es auf der ganzen Welt kostenlos. Alles, was mit Hospiz zusammenhängt, wird ehrenamtlich gemacht. Auch ich bin heute umsonst da, aber ich hoffe, es ist trotzdem nicht vergebens. Das dritte Grundprinzip ist der Einsatz für optimale Schmerztherapie und Symptomkontrolle. Das heißt, wenn das Stadium der Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist, wird größtes Augenmerk auf die Beherrschung der Schmerzen gelegt, auf die Linderung aller Krankheitsbeschwerden, sodass der Patient diese Zeit gut verbringen kann. Für den medizinischen Bereich in diesem Zusammenhang sind die Palliativstationen bzw. die mobilen Palliativteams im Einsatz, zu denen ich später noch kommen werde. Das Wort Hospiz ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Die Hospizbewegung hat eine lange Tradition. Hospiz bedeutet lateinisch Hospitum, Gastfreundschaft, Herberge, aber auch Raststätte und Ruheplatz. Hospize waren Raststätten an gefährlichen Passstraßen. Man kennt es aus der Schweiz, gibt es noch einige Hospize, die Gasthäuser sind. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat Mary Aikenhead in Irland den Orden der irischen Schwestern der Barmherzigkeit gegründet und hat dafür ihr Haus zur Verfügung gestellt. Und zwar hat dieser Orden die Aufgabe gehabt, schwerkranke und sterbende Menschen zu betreuen. Und diese Mary Aikenhead hat die Vorstellung gehabt, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Durchgang, eine Reise in ein anderes Land. Und deswegen den Namen Hospiz gewählt. Im 20. Jahrhundert müssen dann zwei Frauen genannt werden. Zum einen die Dr. Cicely Saunders, sie ist Ärztin und Krankenschwester. Und die zweite ist Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Vielleicht ist eine von den beiden Ihnen bekannt. Zum einen die Ärztin und Krankenschwester Dr. Cicely Saunders. Sie kämpft in England um einen Ort, in dem Schwerstkranke und Sterbende in Würde ihr Leben bis zuletzt leben können. Als junge Krankenschwester verliebte sie sich in einen polnischen Flüchtling, der lebensbedrohlich erkrankt war. Er hatte Lungenkrebs und es war nicht mehr heilbar. Und sie haben viele Stunden miteinander verbracht und geträumt davon, wie es wäre, ein Haus zu haben. Ein Haus, wo sich sterbende, schwerstkranke und sterbende Menschen zurückziehen könnten, wo alles so wäre, wie es dem Patienten jetzt gut tun würde, wo Schmerzbehandlung da wäre, wo Menschen da wären, die bei ihm sind, die ihm die Hand halten. Und David, so hat er geheißen, David Tasma, hat einmal gesagt, wenn es dieses Haus geben könnte, ich möchte ein Fenster darin sein. Er vermachte ihr alles, was er hatte nach seinem Tod. Das waren ca. 500 Pfund. Es sind umgerechnet 750 Euro. Nach seinem Tod begann Cicely Saunders dann Medizin zu studieren und promovierte mit 39 Jahren zum Doktor der Medizin. Und gleichzeitig hat sie begonnen, tausende von Bittbriefen zu schreiben und Firmen anzuschreiben, berühmte Persönlichkeiten anzuschreiben, um Geld zu sammeln, damit sie diese Vision Wahrheit werden lassen kann. Und 1967 ist es ihr gelungen, sie konnte dieses St. Christophers, das erste Hospiz im Süden von London, eröffnen, das zum Mutterhaus der gesamten Hospizbewegung wurde. Bei ihrer Eröffnungsrede sagte sie, ich habe 19 Jahre gebraucht, um ein Haus um Davids Fenster zu bauen. Mit einem Zitat von ihr wird man in der Hospizbewegung immer wieder begegnen. Du bist wichtig. Einfach weil du du bist. Und du bist bis zum letzten Augenblick deines Lebens wichtig. Und wir werden alles tun, damit du nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben kannst. Sie starb vor 3 Jahren genau in diesem St. Christophers Hospiz. Die zweite Frau, von der ich vorhin sprach, ist Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Sie ist eine Schweizerin und sie ist eines von Drillingen. Und sie weiß, was es heißt, nicht wahrgenommen zu werden. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber wenn man immer nur im Dreierpack gehandelt wird, dann wird man als Einzelnes nicht gesehen. Und sie hat da so wirklich ein ergreifendes Beispiel in ihrer Biografie beschrieben, wo es darum ging, dass sie gebadet werden sollten. Und ihr Vater hat diese Aufgabe übernommen und sie beschreibt, sie ist nicht gebadet worden, aber eine ihrer Schwestern 2-mal. Sie studierte Psychiatrie und heiratete nach ihrem Studium den amerikanischen Arzt Dr. Emanuel Ross, mit dem sie dann in die USA ging, wo sie sich schon sehr bald mit Schwerstkranken und Sterbenden beschäftigte. Und ihr Buch Interviews mit Sterbenden wurde zum Welterfolg. Vielleicht kennen das manche von Ihnen. Und während sich Cicely Saunders für eine Schmerztherapie und für menschliche Zuwendung einsetzte, hat Elisabeth Kübler-Ross dafür gekämpft, weil niemand über den Tod und Sterben sprechen wollte. Im Pflegepersonal nicht und mit den Sterbenden schon gar nicht. Es lag, und ich wage zu behaupten, es liegt immer noch, ein starkes Tabu über allem, was mit Tod und Sterben zu tun hat. Sie kämpft für eine offene Kommunikation über Tod und Sterben und hat eben 1969 ihr Buch veröffentlicht. Sie setzt sich für ein offenes Gespräch mit Sterbenden ein. Und sie hatte herausgefunden, dass das ein Anliegen der schwerkranken Patienten ist. Dass sich jemand getraut, mit ihnen über ihren Zustand zu sprechen. Dass sie wahrgenommen werden, dass das, was mit ihnen im Moment geschieht, von anderen gesehen wird. Denn die Patienten selbst haben in den meisten Fällen Bescheid gewusst. Das war eine Zeit, als man die Sterbenden in Amerika noch verheimlicht hat. Nach dem Erscheinen ihres Buches Interviews mit Sterbenden wurde sie nämlich aus der Klinik entlassen, weil der Klinikvorstand Bedenken hatte, dass dieses Buch ein schlechtes Licht auf das Krankenhaus wirft. Es könnte sein, dass Menschen sich nicht mehr in diese Klinik einweisen lassen, wenn sie draufkommen, dass auch in Krankenhäusern gestorben wird. Aber es ist noch gar nicht so lange her und ich denke mir, alle von Ihnen werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass auch in unseren Krankenhäusern sterbende Menschen ins Badezimmer geschoben wurden. Elisabeth Kübler-Ross sagte einmal, einer unserer Erfolge ist es, dass wir den Tod von der Toilette geholt haben. Sie erkannte auch, dass es so etwas wie einen regelmäßigen Verlauf im Sterbeprozess gibt und hat diesen auch dokumentiert. Wie ist es weitergegangen? 1977 hat sie einen Vortrag in Graz gehalten und hat damit den Samen für die Hospizbewegung in der Steiermark gelegt. 1993 wurde der Hospizverein Steiermark gegründet. Er ist gemeinnützig, politisch unabhängig und überkonfessionell. Der Vorstand ist Universitätsprofessor Dr. Karl Hahnenkur, den manche von Ihnen wahrscheinlich kennen. Obmann-Stellvertreterin ist Dr. Trautgundis Kaiber. Zu ihr möchte ich gern sagen, sie war Oberärztin in Enzenbach und ist seit ihrer Pension wirklich unermüdlich in Sachen Hospiz unterwegs. Und wenn Sie Fragen oder wenn Sie speziell zur Patientenverfügung Fragen haben, dann kann man im Hospizbüro anrufen. Und die Frau Doktor nimmt sich eine Stunde Zeit und man kann mit ihr persönlich gemeinsam die Patientenverfügung ausfüllen. Und das ist kostenlos. Man kann sie auch anfordern, wenn zum Beispiel ein Verein oder eine Organisation gerne möchte, über Patientenverfügung, dass geredet wird, dass sie einen Vortrag zu diesem Thema hält, kann man anrufen und sie kommt ebenso kostenlos. Oder auch, sie bietet auch Vorträge zum Thema Schmerztherapie an. Die dritte im Vorstand ist Monika Benigni. Sie ist im Team Radkersburg zuständig. Da fällt mir jetzt ein, ich bin ja gar nicht allein gekommen, sondern ich habe eine Mitstreiterin hier. Entschuldige, Elisabeth, die Leiterin vom Hospizteam Leibniz ist hier. Und ich denke, ja, das ist einen Applaus wert. Ich war am Beginn von der Technik so gefesselt, dass ich es einfach vergessen habe. Ich denke, wenn im Anschluss dann Fragen speziell zu Ihrer Region auftauchen, wird auch die Elisabeth bereit sein, diese Fragen zu beantworten. Die dritte im Bunde des Vorstandes ist eben Monika Benigni und sie ist Hospizteamleiterin in Radkersburg. Schriftführer-Kassier gibt es natürlich auch, wie in jedem anderen Team. Mit der Gründung vom Hospizverein Steiermark hat dann die ehrenamtliche Arbeit, die Hospizarbeit in der ganzen Steiermark begonnen. Interessierte Personen machten eine sogenannte Hospizausbildung, das hat früher so geheißen, jetzt heißt es Hospizgrundseminar, und gründeten ein Hospizteam, wo sie gerade gelebt haben. Dort haben sie wiederum Ausbildungen organisiert und sozusagen im Schneeballsystem verbreitete sich die Hospizbewegung in der ganzen Steiermark. 1994 entstanden Teams in Bad Aussee, in Hartberg, 97 in Judenburg, Knittelfeld, Deutschlandsberg, 98 folgte St. Stephan, Volzberg, Weiz und so weiter. Wann ist Leibniz entstanden, Elisabeth, weißt du das? Vor 10 Jahren? 99. Seit 2001 gibt es ein flächendeckendes Netz von Hospizteams in der ganzen Steiermark. Das heißt, es gibt in jedem Bezirk mindestens eines. In Deutschlandsberg gibt es 2, in Leoben gibt es 4. Seit 2002 gibt es in der Steiermark auch ein Haus für Schwerstkranke und Sterbende, so wie Sisely Saunders sich das gewünscht hat. Und zwar ist das das Albert-Schweitzer-Hospiz im geriatrischen Zentrum in Garz mit 12 Betten. In dieser Zeit entstehen auch die ersten Palliativstationen in der Steiermark, bei den Elisabethinern in Graz und auf der Uniklinik. Mittlerweile gibt es auch mobile Palliativteams. In Hartberg, in Fürstenfeld, Bad Aussee, Graz, Leoben und seit vergangenen Jahr auch in Deutschlandsberg. Palliativer sind Mittel, die gegen Symptome wirken, nicht gegen ihre Ursache. Diese Definition habe ich aus dem Pschyrembel, das ist ein klinisches Wörterbuch. Palliare kommt aus dem Lateinischen und bedeutet mit einem Mantel bedecken. Und ich denke mir, wenn Sie sich so das Bild vom heiligen Martin herholen, der diesen frierenden Samariter mit einem Mantel bedeckt, dann weiß man, um was es geht. Es geht um diesen Weg, die Zeit, die einem noch verbleibt, gut geschützt, gut gewärmt, frei von Schmerzen zu verbringen. Es geht nicht mehr um Heilung. Das heißt, die Menschen wissen, dass sie nicht mehr gesund werden. Es wird alles getan, dass die Schmerzen geringer werden und dass sich auch der Patient sonst wohlfühlen kann. Wir vom Hospizteam arbeiten ganz eng mit den Palliativteams zusammen. Und ich sage Ihnen, die Palliativteams sind ein Segen. Wir haben nun schon oft mit dem Team aus Deutschlandsberg zusammengearbeitet und konnten sehen, um wie viel besser es den Patienten geht, wenn das Palliativteam eingeschaltet wird. Auch den Angehörigen geht es um vieles besser. Die Patienten bekommen, ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal gesehen haben, eine Schmerzpumpe. Es ist so ein kleines Kasterl, das ist voll gefüllt mit Schmerzmittel. Und es wird eine Leitung in die Vene des Patienten gelegt, wo kontinuierlich zu bestimmten Zeiten eine Gabe, eine Dosis dieses Schmerzmittels abgegeben wird. Und der Patient hat noch dazu einen sogenannten Bolus, wo er zu bestimmt angegebenen Zeiten, also 4 oder 5 Mal oder 6, wie auch immer das eingestellt wird, selber drücken kann. Und die Leiterin vom Palliativteam Deutsch-Landsberg, Christa Gosch, die hat mir so oft gesagt, die Patienten tun Schmerzmittel sparen, weil sie einfach das Gefühl haben, jetzt kann ich es noch aushalten. Aber wenn es stärker wird, darf ich selber drücken. Und dieses selber etwas tun können gegen eine Situation, die so belastend ist wie ein Schmerz, das bringt um so viel mehr Lebensqualität. Sie brauchen um vieles weniger Schmerzmittel, als wenn Sie Angst haben müssen, jetzt wird der Schmerz stärker und stärker und ich habe nichts dagegen. Sowohl im Palliativbereich als auch in der Hospizbegleitung steht der ganzheitliche Mensch im Vordergrund. Da gehört natürlich der körperliche Bereich sehr stark dazu. Zum körperlichen Bereich ist an erster Stelle sicher auch die Nahrungsaufnahme zu sehen. Was tun, wenn der Patient nicht mehr essen kann? Die BEG-Sonde habe ich schon erwähnt. Das ist eine Sonde, das ist ein Plastikschlauch, der mittels Operation in den Bauch eingeführt wird, wo Nahrung eingeführt werden kann. Das ist dann die bekannte Astronautenkost. Das ist ein gutes und hilfreiches Mittel, wenn ein Patient nicht mehr schlucken kann. Es hat sich aber die Meinung verbreitet, um Gottes Willen, sowas will ich auf keinen Fall haben. Das ist keine Lebensqualität, höre ich immer wieder. Kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Ich möchte Ihnen gern 2 Beispiele dazu sagen. Von einer Bekannten weiß ich, bei deren Mutter war es so, die hat einen Schlaganfall bekommen und konnte weder sprechen noch essen. Es ist so, dass die Bekannte dann gefragt wurde, haben Sie gesprochen mit der Mutter, wie stellt sie sich das vor, soll man eine Sonde legen, soll man nicht. Die Bekannte war völlig aufgelöst, sie haben nicht darüber gesprochen mit der Mutter in gesunden Tagen, sie hat es nicht gewusst. Sie ist einfach hin zum Krankenbett und hat gesagt, Mutti, was tun wir jetzt, du kannst nicht schlucken, soll man eine Sonde legen? Und die Mutti hat ganz deutlich genickt. Es waren noch 2 Geschwister dabei, sie haben das Nicken gesehen. Okay, die Mutti will eine Sonde. Ist dann gesetzt worden. Die Frau ist dann aus dem Krankenhaus entlassen worden, ist wieder zum Sprechen gekommen und hat immer wieder betont, wie froh sie ist, dass sie die Sonde bekommen hat. Sie ist jetzt zu Hause, sie sieht die Enkelkinder aufwachsen und das Leben ist schön für sie. Sie hat noch 2 Jahre gut gelebt damit. Ein anderes Beispiel möchte ich Ihnen sagen. Eine alte Bäuerin, 8 Kinder, die Bäuerin war, glaube ich, zwischen 75 und 80 Jahre alt, hat Parkinson gehabt, zuerst diesen Schütteltremor, Sie kennen das, wenn man so stark zittert, hat dann 2 Schlaganfälle bekommen und konnte nicht mehr schlucken. Die Schwiegertochter, ich muss dazu sagen, die haben ein sehr herzliches Verhältnis zueinander gehabt. Die Bäuerin war so froh, dass die Schwiegertochter auf den Hof gekommen ist. Die haben sich sehr mögen. Aber sie hat immer schon gesagt, wenn es einmal so sein wird, dass sie an einen Schlauch hängt, das möchte sie nicht. Die Schwiegertochter hat es durchgeboxt gegen alle anderen Kinder, die gesagt haben, Gottes Willen, wir können ja die Mutter nicht verhungern lassen. Sie hat gesagt, sie hat es nicht wollen und das bleibt dabei. Ich bin bei ihr, ich gebe ihr alle Viertelstunde ein Teelöffel Astronautenkost. Sie wird nicht sterben, weil sie keine Nahrung bekommt. Sie hat das nicht wollen und zu dem stehen wir. Sie ist dann nach Hause entlassen worden, hat einen sehr verständnisvollen Arzt gehabt. Der Arzt ist dann gekommen, wenn Sie das so entscheiden, dann werde ich das Meinige dazu tun. Wir setzen jetzt alle herzstärkenden Medikamente ab. Es ist nicht notwendig, wenn das Ende vorauszusehen ist, dass man das noch zusätzlich belastet. Sind alle Medikamente abgesetzt worden? Und jetzt frage ich Sie, was glauben Sie, wie lange diese Dame gelebt hat? 6 Jahre. Ohne ein Medikament, mit der Sondennahrung, ohne Sondennahrung, Entschuldigung, und sie hat ein gutes Leben gehabt. Also man kann einfach nicht sagen, wie soll es sein. Das Leben sucht sich einen Weg und der Tod sucht sich auch seinen Weg. Ich möchte Ihnen so gern mit auf den Weg geben, sprechen Sie mit Ihren Eltern in gesunden Tagen über diese Situation. Wie stellen sich unsere Eltern das vor? Weil die Kinder, also ich bin in der glücklichen Situation, dass meine beiden Eltern noch leben. Sie sind heute auch hier, was mich besonders freut. Auch meine Schwiegereltern leben noch. Aber ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll, wenn ich nicht vorher gefragt habe. Das ist ganz wichtig. Es bringt so viel Not, entsteht daraus, weil dann eine Sonde gelegt wird. Ich habe das erlebt, wir haben einen Patienten gehabt, der hat eine Sonde bekommen und die Frau war todunglücklich, weil sie dann gesagt hat, nie im Leben hat er sich gewünscht, so zu sein. Aber das muss man erfahren, das muss man erfragen. Ein weiteres körperliches Merkmal ist neben der Pflege- und Schmerztherapie ist zu bedenken, dass körperliche Schmerzen auch außerhalb des Körpers entstehen können. Unter anderem, wenn es noch unerledigte Sachen gibt. Zum Beispiel, wenn alte Kränkungen und Streitigkeiten aus der Vergangenheit, die dem Patienten heute leid tun, wo er sich vielleicht versöhnen möchte. Oder wenn er Kränkungen in der Vergangenheit erlitten hat, kann es sein, dass die jetzt wieder hochkommen und erneut wehtun. In solchen Fällen können Schmerzen stärker werden oder sie können überhaupt erst auftreten. Zum Beispiel auch, wenn besondere Lebensumstände bevorstehen, zum Beispiel eine Einweisung in ein Krankenhaus oder in ein Pflegeheim. Für diese Art von Schmerzen wird es keine Schmerzmedikamente geben. Es muss über diese belastenden Situationen gesprochen werden. Und manchmal tun sich da fremde Menschen fast ein Stück leichter als Angehörige. Auf der psychischen Ebene erleben wir gerade bei den Menschen in der letzten Lebensphase eine große Anzahl von heftig schwankenden Gefühlen. Angst, Wut, Unsicherheit, Trauer, Enttäuschung, Beschuldigungen, Aggression, Ohnmacht, Resignation und Hoffnungslosigkeit. Die Patienten ziehen Lebensbilanz, sie blicken zurück auf ihr bisheriges Leben mit all den schönen und auch den schwierigen Seiten. Sie schauen andererseits auch voraus, wo sie sich oft mit einer Fülle von ungelösten Problemen konfrontiert sehen. Auch hier steht wieder das Gespräch im Vordergrund. Es geht darum, für die Menschen Zeit zu haben und zuzuhören, um ihnen dadurch die Möglichkeit zu geben, in einer verständnisvollen Atmosphäre über alle Gefühle sprechen zu können. Diese Zeit ist für alle Beteiligten, sowohl für die Patienten als auch für die Angehörigen, eine schwierige, weil sich alle hilflos fühlen. Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn Sie eine lebensbedrohliche Diagnose kriegen, dann fällt Ihre Welt in Trümmer. Es ist Chaos, es ist Nebel, es ist nichts mehr so, wie es war. Sie wissen nicht, wo es weitergeht. Und wenn dann jemand kommt, der auch nicht weiß, wie es weitergeht, aber der die Hand gibt und sagt, komm, suchen wir miteinander. Das ist das, was Hilfe ist, was Stütze gibt. Im sozialen Bereich erleben wir immer wieder, dass schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen zunehmend isoliert werden. Sehen Sie, ich habe nicht umsonst das Bild der Stiefmütterchen gewählt. Wir leben in einem Netz von Bekannten. Wir kennen unheimlich viele Menschen. Jeder von uns ist in irgendeiner Vereinigung. Zum Beispiel in der Partei der Christen, zum Beispiel in einem Singkreis, zum Beispiel in einer Jagdgesellschaft. Wir kennen viele Menschen. Und wenn dann jemand erkrankt, dann liegt er zu Hause. Wenn er Glück hat, ist die Familie groß. Meistens ist sie das nicht. Dann ist noch die Frau da oder eben die Schwiegertochter oder die Tochter und dann ist aus. Und wenn Sie noch einmal Glück haben, kommt die Hauskrankenpflege. Die kommt jeden Tag und das Erste, was wir zu hören kriegen, was gibt's Neues? Wer ist gestorben? Das ist so. Was passiert? Wo ist Leben? Wo passiert was? Viele Menschen glauben, wenn sie jetzt wohin gehen, wo jemand in Pflege ist, es nutzt nichts, er kann ja eh nicht mehr reden. Aber es geht nicht darum, ob der reden kann. Wir wissen jetzt, die Forschung weiß es, dass das Gehör das am längsten funktionierende Sinnesorgan ist und dass der Patient durchaus spüren wird, wenn jemand da ist. Auf alle Fälle aber freut sich der Angehörige über diesen Besuch. Die Menschen bleiben weg, weil ihnen der Zustand des Patienten so unangenehm ist, weil er ihnen die eigene Vergänglichkeit vor Augen führt. Das ist ja was, mit dem wir uns nicht so gern auseinandersetzen. Und alle diese Dinge bringen die Menschen dazu, den Besuch hinauszuzögern. Und trotzdem bitte ich Sie, rufen Sie dort an. Sagen Sie, wie es Ihnen geht. Dass Sie eigentlich nicht wissen, was Sie sagen sollen. Und dass Sie ganz betroffen sind von der Erkrankung. Aber ob es trotzdem geht, dass Sie auf einen Besuch kommen können. Und die Angehörige wird Ihnen dann schon sagen, ob es geht oder nicht. Aber auf alle Fälle haben Sie Kontakt aufgenommen und die Angehörige weiß, dass sie nicht vergessen ist. Und das ist schon ein großer Trost. Die Angehörigen fürchten sich auch oft davor, den anstehenden Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Wie wird es sein, wenn es der Mutter oder dem Vater oder dem Ehemann schlechter geht? Was mache ich, wenn er keine Luft bekommt? Was kann man tun, wenn der Patient nicht mehr richtig essen mag? Über die Sonde haben wir ja schon gesprochen. Über die Patientenverfügung kann man sehr vieles von dem festhalten, was man tun möchte, jetzt als betroffene Person. Unsere Aufgabe in der Hauskrankenpflege und auch im Hospizteam ist es, Angebote, die es im Ort gibt, an die Patienten heranzubringen. Gibt es eine Hauskrankenpflege? Gibt es ein Palliativteam? Gibt es Essen auf Rädern? Gibt es einen Besuchsdienst von der Pfarre oder was immer, um damit die Arbeit der Angehörigen zu erleichtern? Vom Palliativteam, da möchte ich auf das, was ich vorhin gesagt habe, zurückkommen. Was tue ich, wenn er keine Luft bekommt? Wenn einmal ein Palliativteam da war, dann bekommt man eine Telefonnummer, die man über 24 Stunden erreichen kann. Und die Christa Gosch sagt uns immer wieder, 80% ihrer Sachen erledigt sie telefonisch. Es ist einfach beruhigend für die Angehörigen zu wissen, um Gottes Willen, der Papa rasselt, was tue ich jetzt? Und sie kann dort anrufen und die Schwester oder der Arzt sagt ihr, das und das und das ist zu tun. Und es ist nicht notwendig, die Notfallmedizin anzufachen, wo jetzt der Notarzt kommt, weil der Notarzt, der kann nicht anders, der muss wieder beleben. Und sehr oft ist es dann so, dass die Patienten im Rettungsauto versterben. Und das ist ja nicht gerade der Ort, den wir uns für unser Lebensende wünschen. Ja, Wiederschauen. Zur ganzheitlichen Begleitung gehört natürlich auch immer die spirituelle Dimension. Ich denke mir, da renne ich ja bei Ihnen hier offene Türen ein. Aber es kommen uns eben nicht nur Christen unter, es kommen uns sterbende Patienten aller Konfessionen unter und es ist dem Hospizverein ein großes Anliegen, überkonfessionell zu sein. Hier geht es um Glaubensfragen, um Fragen nach dem Sinn des Lebens, Fragen auch nach dem Wert des eigenen Lebens. Die Konfrontation mit denjenigen Dingen, von denen der Patient glaubt, sie in der Vergangenheit falsch gemacht zu haben oder versäumt zu haben. Aber auch Fragen nach dem, was nach dem Tod kommt. Hier ist es ein Anliegen der überkonfessionellen Hospizbewegung, immer die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Seelsorger zu suchen, um auf die Wünsche des Patienten einzugehen. Denn gerade in diesem Bereich sind wir oft mit Fragen konfrontiert, auf die niemand von uns eine allgemeingültige Antwort geben kann. Wer Sterbende begleitet, erlebt immer wieder die Diskrepanz zwischen dem, was er eigentlich tun will, und dem, wozu er sich dann imstande fühlt. Deshalb stellt sich die Frage, ob man es lernen kann, den sterbenden Menschen beizustehen. Sterbebegleitung ist kein Auftrag für hochspezialisierte Menschen, sondern eine ganz allgemein menschliche Aufgabe. Die Grundvoraussetzung ist eben, wie schon gesagt, das Hospizgrundseminar. Hier befasst man sich ganz stark mit dem Thema, mit den Gefühlen, Krankheit, Tod und Sterben, und zwar mit seinen eigenen Gefühlen dazu. Man lernt eine wertschätzende Art der Gesprächsführung kennen und übt diese auch aus. Darum geht's nämlich. Der Patient muss spüren, ich bin dem, der da jetzt vor mir sitzt, wichtig. Er nimmt mich ernst. Ich kann als Patient so sein, wie mir jetzt zumute ist. Und wenn ich den jetzt rausjag, weil mir nicht danach zumute ist, dann darf ich darauf vertrauen, dass der wiederkommt und mir nicht böse ist. Ich denke, ab 18. Elisabeth, weißt du mehr? Ja. Also es ist nicht sinnvoll, in sehr jungen Jahren das zu machen, weil man einfach einen anderen Zugang dazu hat. Aber wir haben noch niemals jemanden gehabt, der jünger war und sich dafür beworben hätte. Also es gibt wenn es Sie interessiert, für später eine Folie dazu. Es gibt ein Auswahlverfahren, einen Informationstag zum Hospizgrundseminar, und es wird dann entschieden. Aber ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jünger als 18 oder 20 gut wäre. Aber nach oben hin ist dem keine Grenze gesetzt. Wir haben, die Frau Dr. Erika Horn ist jetzt 91 Jahre alt und hat bis zu ihrem 86. Lebensjahr die Hospizausbildungen geleitet bei uns. Ich möchte da noch was dazu anführen. In manchen Fällen ist es einfach so schwer, mit der eigenen Familie zu reden, weil wenn der Ehemann zum Beispiel sieht, meine Frau geht so schlecht, weil ich jetzt da liege und wahrscheinlich sterben muss, die sieht sich nicht heraus, dann wird er sich nicht trauen, mit ihr jetzt auch noch über Sterberituale zu reden oder über Grabschmuck oder über sonst irgendwas, weil er sie einfach schonen will. Und ganz oft passiert es in dieser gegenseitigen Schonhaltung, dass nichts ausgesprochen wird, was eigentlich so wichtig wäre. Und deswegen ist es oft gut, jemanden von außen zu holen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Zugang. Jeder Mensch ist einzigartig, sowohl als Hospizbegleiter, als auch als Patient, als auch als Angehöriger. Wir müssen lernen zu akzeptieren, dass Hilfe nicht immer möglich ist. Man kann nicht alles wissen und auf alles eine Antwort haben. Das Ziel der Sterbebegleitung ist auch nicht unbedingt, eine Lösung zu finden, sondern einfach nur da zu sein. Für den Sterbenden ist es nicht so wichtig, dass er Antworten bekommt. Das hat Elisabeth Kübler-Ross schon herausgefunden. Sondern darum, dass es jemand aushält, mit all den offenen Fragen bei ihm zu bleiben. Der Begleiter muss nicht der große Experte sein, der in allem Bescheid weiß, sondern ein Mensch, der einfach da ist und zuhört. Elisabeth Kübler-Ross sagte einmal, letzten Endes ist es das, worum es in der Frage um Leben, Sterben und Tod geht, das Leben anderer zu berühren und damit auch sein eigenes zu bereichern. Und unser Leben wird bereichert, das kann ich Ihnen versichern, mit einem Lächeln, mit einer Umarmung und mit wunderbaren Begegnungen. Herzlichen Dank. Wenn bei Ihnen Fragen aufgetaucht sind, ich bitte Sie, ruhig Sie zu stellen. Was meinen Sie damit, mit der mobilen Hospiz? Palliativ, ja. Es ist so, dass für den Bezirk der Leibniz ist das Palliativteam Deutschlandsberg zuständig. Und wenn Bedarf da ist, dann muss man mit dem Hausarzt in Kontakt treten. Und der Hausarzt muss dann sozusagen die Erlaubnis geben, was in den meisten Fällen wirklich geschieht. Aber es geht nicht ohne Hausarzt. Also es geht über den Hausarzt und man sagt, ich meinem Angehörigen geht es jetzt so schlecht, es muss aber eine lebensbedrohliche Diagnose da sein. Und dann kann das Palliativteam dazugeschaltet werden. Bitte? Für die Hospizbewegung, der Professor Hahnenkur ist ein sehr rühriger Mann. Der hat die Steiermärkische Sparkasse als Sponsor aufgetan, als Hauptsponsor. Es sind drei hauptamtlich Angestellte in der Steiermark. Die sind im Büro, beziehungsweise sind auch manche Administratoren zum Teil Koordinatoren hauptamtlich angestellt. Die werden von diesem Geld bezahlt. Die Teamleiter, alle 28 Teamleiter, bekommen eine Administrationsbeihilfe, Entschädigung. Und alles andere, und da spreche ich jetzt von über 700 ehrenamtlichen Mitarbeitern, geschieht tatsächlich kostenlos.
Die betroffenen Familien müssen gar nichts
bezahlen? Nein, die müssen gar nichts bezahlen. Beim Palliativteam ist es so, dass das ist ein Team von hochspezialisierten Ärzten, Krankenschwestern. Da läuft es ganz normal über die Krankenkassen, wenn das Palliativteam angefordert wird. Aber Hospizteam ist ehrenamtlich kostenlos und hoffentlich nicht vergebens.
Ich frage Sie, wie das Traum war, Sie sozusagen zu dem sehr diskutierten Thema, dass Leute sagen, ich möchte in meiner letzten Lebensphase nicht an tausend Schreibungen angeschlossen sein,
ja,
an 14 Tage im Spital lebensrettende Maßnahmen erleben. Ich kenne solche Fälle.
Kenne ich auch.
Wo man natürlich die Medizin sagt, wir sind dazu da, das Leben zu erhalten.
Ja.
Aber dass dieser Mensch dann natürlich keine Lebensqualität mehr hat.
Genau.
Der letzten Tage.
Ja.
Können Sie dazu sagen?
Ich kann dazu sagen, dieser Mensch hat sein gutes Recht, auf diese lebensverlängernden Maßnahmen zu verzichten. Wir sind nicht in Holland, Gott sei Dank, wo sich jemand den freien Tod wünschen kann, der dann auch noch legal stattfindet. Und die Hospizbewegung setzt sich ganz, ganz, ganz vehement dagegen ein. Wir haben nämlich herausgefunden, dass es nicht, wenn Menschen sagen, sie möchten nicht mehr leben, dann meinen sie in der Regel, sie möchten so nicht mehr leben. Angehängt an irgendwas, Schmerzen und allein. Wenn man Menschen die Sicherheit geben kann, die Schmerzen, die sie haben, die sind zum Aushalten und wir können was dagegen tun. Und wenn Menschen die Sicherheit haben, ich bin nicht allein gelassen, dann wollen sie ihren Tod erleben, wann immer der auch sein wird. Es gibt die aktive Sterbehilfe, die ist in Österreich verboten. Das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Es gibt aber auch die passive Sterbehilfe, bitte das nicht zu verwechseln. Passive Sterbehilfe bedeutet, dass man zum Beispiel Schmerzmedikamente gibt, die nachweislich das Leben vielleicht um eine kurze Zeit verkürzen können. Dadurch wird aber die Lebensqualität um ein Vieles gesteigert. Das ist in Österreich erlaubt. Und wenn jemand sagt, wenn ganz klar ist, dass der Mensch nicht mehr lange zu leben hat und er sagt, ich will nicht in eine Klinik kommen, ich will nicht im Notfallwagen sterben, aber ich will die bestmögliche Schmerzmedizin haben, dann willigt er in der Regel dabei ein, dass er sagt, ich will jetzt das Schmerzmedikament haben. Das wird ihm natürlich ausführlich erklärt. Und in der Regel nehmen die Menschen das in Kauf, dass sie sagen, ich bleibe zu Hause, ich möchte so sterben, wie ich gelebt habe. Ich möchte nicht instrumentalisiert werden. Beantwortet das Ihre Frage? Und es ist ein wichtiges, ganz wichtig, die Angehörigen dann zu stärken, weil das ist ja schwierig, wenn jemand allein zu Hause ist und der Vater beginnt zu rasseln oder es tritt irgendwas anderes auf, dann ist es wichtig, dass man jemanden hat, den man anrufen kann und sagen, jetzt ist es so und so. Das Palliativteam, die Schwester Christa erzählt das immer wieder, sie bereitet die Angehörigen auch darauf vor, es wird in den nächsten Stunden wird es zu diesem Todesrasseln zum Beispiel kommen. Das ist nicht schmerzhaft für den Patienten. Das ist einfach eine Begleiterscheinung, die beim Tod dabei ist. Wenn man als Angehöriger weiß, da gibt es jemanden, an den ich mich wenden kann, dann kann ich diesem Wunsch des Patienten wirklich entsprechen und ihn auch zu Hause behalten. Bitte.
In dem Zusammenhang kann mir sehr schwer vorstellen, dass ein Mensch, der den Tod tatsächlich nur sprechen kann, so viel nicht verhungern in der Person.
Nein, das müssen wir sich anders vorstellen. Ich war jetzt in der vergangenen Woche beim südostösterreichischen Hospiz- und Palliativtag in Klagenfurt. Und da hat der Universitätsprofessor Dr. Watzke gesprochen zum Thema der Krampf ums Essen. Mit dem R eingeklammert, also der Kampf ums Essen. Und er sagt, dass Menschen, die nicht mehr essen wollen, die jetzt in dieser lebensbedrohlichen Situation sind, in der letzten Lebensphase, wir sprechen jetzt von der letzten Lebensphase, die nicht mehr essen wollen, die können ihr Leben nicht verlängern dadurch, dass man ihnen jetzt dieses Essen aufnötigt. Sie haben keinen Hunger. Man muss als Angehöriger muss man gut darauf schauen, dass sie trinken, immer wieder anbieten, so wie diese Schwiegertochter, von der ich erzählt habe, alle Viertelstunde der Teelöffel voll. Das anbieten, was gut tut, oder auch Eiswürfel auf die Lippen, oder es gibt so viele, viele Möglichkeiten, die kriegt man dann alle gesagt, wenn man das Palliativteam ruft. Einfach schauen, dass es dem Patienten gut geht. Er leidet keinen Hunger, wenn er von selbst die Nahrung verweigert. Sie dürfen sie ihm nicht wegnehmen. Aber wenn er von selbst verweigert, dann wird er keinen Hunger spüren, sonst würde er ja essen.
Ich habe Vorbehalte gegenüber der Patientenverfügung. Erstens einmal, weil wenn ich heute etwas niederschreibe, das also in zwei oder drei Jahren und dann, wenn es für den Wunder nicht sein kann, das gar nicht voraussehen kann. Und zweitens auch den Grund, also wenn ich jemand so quasi verfügen lasse über das, was mir tut, dass also ich lieber den engsten Angehörigen, also lieber meine Frau verfügen lasse, als irgendeinen fremden Arzt, von dem ich weiß, wer tief. Und das sind meine zwei Vorbehalte gegen die Patientenverfügung. Und deswegen, also.
Darf ich Ihnen da was dazu zeigen? Ich habe nämlich gedacht, dass diese Frage kommt und eine Folie vorbereitet.
Der Weide Maria Zucht möchte ein Stichwort auch in den Raum geben. Und zwar, denn das ja sogar bei uns Krankenschwestern immer also schwierig ist. Es gibt bitte auch die Möglichkeit der Krankensalbung. Und wo unser Pfarrer eben zuständig ist für diese Zeit. Und in der Panik, die da oft so ist, vergessen die Menschen drauf. Die haben einfach vorher sich auch nicht darüber getraut zu sprechen, die Hörerin, und sie vergessen dann drauf. Und das wäre aber auch ein wichtiger Punkt, Gott für unser Wissen.
Ich wollte nur sagen, wenn ich auf die Seiten bin, ich nehme mir das heute einfach heraus, die Angehörigen bzw. den Patienten oder die Angehörigen zu fragen, ob sie einen Priester möchten.
Ja.
Ich denke, dieses Recht darf der Begleiter haben.
Ja, das ist wirklich.
Ich denke mir, das ist das Um und Auf, wenn man weiß, welcher Konfession der Patient angehört, dass man doch wir als Hospizbegleiter machen das. Wir haben oft die Schwierigkeit, uns mit den Angehörigen, wenn verschiedene Konfessionen verehelicht sind, ist es oft schwierig mit den Angehörigen. Aber ich könnte es mir nicht vorstellen, nicht zu fragen, ob nicht ein Priester kommen soll. Aber zurück zur Patientenverfügung. Der Nationalrat hat am 29. März 2006 ein Gesetz über Patientenverfügung beschlossen. Und zwar gibt es da die beachtliche Patientenverfügung und die verbindliche Patientenverfügung. Ich denke, Sie haben von der verbindlichen Patientenverfügung gesprochen. Die beachtliche Patientenverfügung ist das, was wir so in gesunden Tagen ausfüllen können. Sie gewinnt durch dieses Gesetz an Bedeutung, weil sie auf jeden Fall beachtet werden muss bei der Entscheidungsfindung des Arztes. Das heißt, das ist jetzt das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn Sie sagen, Sie wollen keine Sonde haben, dann füllen Sie das in der Patientenverfügung aus. Der Arzt mit den Angehörigen kann dann schon entscheiden, ist es jetzt, haben Sie durch einen Unfall einen Kieferbruch und können jetzt für 3 Wochen nicht schlucken, dann wird er ohne zu zögern eine Sonde legen. Weil Sie werden jetzt 3 Wochen nichts zu essen kriegen, nur weil Sie geschient sind im Kiefer. Das ist ein Unterschied. Wenn jetzt aber jemand 86 Jahre alt ist oder noch älter und zu essen aufhört, weil er einfach das Mittel zum Leben, wenn wir Lebensmittel als solches bezeichnen, nicht mehr in Anspruch nehmen möchte, dann ist das auch sein gutes Recht. Das kann man in der beachtlichen Patientenverfügung machen. Die verbindliche Patientenverfügung kommt ohnehin nur für einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung in Frage. Die verbindliche Patientenverfügung können Sie nur ausfüllen, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, von der Sie im Vorhinein wissen, die und die und die Symptome werden auf mich zukommen. Und wenn diese Symptome auf mich zukommen, dann möchte ich die und die und die Maßnahme nicht haben. Das heißt, Sie werden das nicht mit irgendeinem Arzt ausfüllen, sondern Sie werden das mit Ihrem persönlichen Arzt ausfüllen, der Sie schon durch die ganze Krankheit begleitet hat, und werden das dann von einem Notar bestätigen lassen. Und dann hält das ohnehin auch nur 5 Jahre und Sie müssen das immer wieder erneuern. Aber wie gesagt, ich möchte Ihnen wirklich empfehlen, hören Sie sich einen Vortrag von der Dr. Kaiber an. Sie ist wirklich spezialisiert dafür, Vorträge über Patientenverfügung zu halten.